der Podcast.
Folge 144, Macht der Aff.
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen März-Donnerstag zu Folge 144 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und aus Berlin, also Kabarettist aus Berlin, mir hier live in die Konferenz geschaltet, Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Genau. Wobei mit den Orten, das ist ja wirklich nur da, wo wir sozusagen offiziell herkommen, weil du bist ja gerade nicht in Berlin, während ich auch nicht in Magdeburg bin. Aber ja, das ist ja völlig irrelevant für den weiteren Verlauf des Podcasts.
Genau, geistig sind wir immer voll da, selbst wenn wir irgendwo in Mar-a-Lago wären. Nee, da wären wir nicht da.
Naja, das weiß ich nicht. Da werden dann, glaube ich, Drogen gereicht werden. Ich bin dafür, den Podcast umzubenennen in Tilman hatte mal wieder recht. Tilman hat ja letzte Folge schon prognostiziert, dass der Bundestag wahrscheinlich ein Sondervermögen, also das war ja klar, und dass er dafür den alten Bundestag theoretisch nochmal zusammenrufen könnte, weil sie da ja noch eine Zweidrittelmehrheit haben, um das Grundgesetz zu ändern. Das ist aber wahrscheinlich nicht nötig, weil für diese Form der Grundgesetzänderung, ich erzähle gerade die letzte Podcast-Folge nach, stelle ich fest. Thema, wie wird es vermutlich
kommen?
Nein,
ich hatte ja erstens mal nicht recht, weil ich habe ja gesagt, diese Sondersitzung des abgewählten Bundestages, und nicht abgewählt, sondern des ehemaligen, wird nicht einberufen, beziehungsweise wird das nicht beschließen. Jetzt ist der Plan anscheinend so, dass man es doch macht. Ich bleibe trotzdem ganz kühn bei meiner Prognose, dass sie es dann doch nicht machen. Also das ist so
wollte
typisch,
ich sagen.
So was Typisches, was ja gelegentlich vorkommt. Wir erinnern uns an die Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär oder an die Osterruhe oder an irgendwas. Also immer so dieses, das machen wir jetzt ganz dringend und ach nee, doch nicht, wir haben jetzt nochmal geprüft, wir wollen es doch nicht machen.
Naja, Moment, aber ja, wie nennt man das? Der ist ja nicht abgewählt. Der Bundestag der letzten Legislaturperiode nach einer
Bundestag.
Wahl.
Der 20.
Ja, aber nach einer Wahl des nächsten Bundestages nochmal zusammenkommt, das hat man, glaube ich, 98 das letzte Mal, oder?
Nee, 2005 das letzte Mal. Also wie gesagt, es gab 4 Sitzungen in der Geschichte des Bundestages, die nach einer Wahl stattfanden vom alten Bundestag. Ist also legitim. 2005.
Nee, das ist Wahlbetrug.
Ging es, glaube ich,
die da nämlich nur machen, was sie wollen.
Ja, ging, glaube ich, um eine bestimmte Verlängerung eines Auslandseinsatzes, weil da die Frist so war und so. Also es gibt schon Gründe, warum man das macht. Jetzt aktuell ist ja der Grund, weil man die Zweidrittelmehrheit haben will mit FDP und Grünen oder mit einem von beiden. Nun hat man mit denen noch gar nicht darüber geredet, wofür man sie eigentlich haben will. Und das wäre eigentlich schlau. Dazu kommt, dass man wirklich bei einer Zweidrittelmehrheit ja die Mitglieder des Bundestages braucht, also alle, also oder Zweidrittelmehrheit von allen, sodass, wer weiß, vielleicht sind die schon längst auf den Bahamas, die Abgewählten oder wo auch immer, ob da wirklich noch in der großen Anzahl diese Leute zusammenkommen, die man braucht. Ja, also man kann schon natürlich einladen, da werden die allermeisten kommen. Aber es gibt einfach Fallstricke, die man bedenken sollte. Und wie gesagt, wenn man von Parteien, von Oppositionsparteien etwas will, dann sollte man sie eben vorher fragen, bevor man das verkündet, was man mit ihnen macht.
Genau. Naja, und du meinst aber, es ist gar nicht nötig.
Natürlich nicht, denn der neue Bundestag kann ja auch versuchen, das zu beschließen. Jetzt ist also der aktuelle Plan der Regierung ist ja so ein Mix aus verschiedenen Instrumenten der Schuldenaufnahme. Also wenn man das mal nochmal kurz erklärt.
Moment. Wir müssen im Podcast genau bleiben. Der aktuelle Plan der designierten Regierung.
Ja.
Es ist noch nicht die Regierung.
Die sich
die alte Regierung ist de facto ja noch im Amt.
Ja. Genau, also die Union und SPD möchten gern für die Infrastruktur ein Sondervermögen aufnehmen. Das würde gehen, ohne dass man das ins Grundgesetz schreibt. Ich finde sowieso, das Grundgesetz ist ja viel zu voll mit irgendwelchen Ad-hoc-Sachen, mit irgendwelchen genauen Ausformulierungen. Also man müsste ins Grundgesetz einfach, früher stand ja drin, ein Paragraph oder also Absatz, letzter Absatz, das Nähere regelt ein Gesetz, und dies, heute müsste eigentlich drin stehen, das Nähere regeln folgende 100 Absätze dieses Artikels. Das ist eigentlich Quatsch. Es war nur damals, um es wirklich bombensicher zu machen, wenn man das vorhandene Sondervermögen der Bundeswehr, was ja im Grundgesetz steht mit 100 Milliarden, wenn man das aufstockt, dann müsste man das Grundgesetz ändern. Wenn man das aber nicht macht oder wenn man jetzt die Infrastruktur da auch noch als weiteren Artikel 100, was weiß ich, was ist denn das für ein Artikel? 109 ist das? Nee, 109 ist die Haushaltsführung und 115 ist die, nee, jetzt muss ich selber mal gucken, jedenfalls die, dieses Grundgesetz ist einfach viel zu voll, so sagen wir es jetzt mal.
Ja, auch mit Scheiß, ne? Es ist ein Grundgesetz. Ein Grundgesetz legt die Grundlagen der Politik, und der wichtigste Satz im Grundgesetz, alles Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Also Artikel 87a ist das übrigens. Jetzt habe ich es. Und jetzt ist also der Plan für die Infrastruktur 500 Milliarden so auszugeben, Sondervermögen, und für die Verteidigung eine Sonderregel von der Schuldenbremse zu machen. Und das ist dann natürlich wieder was, was ins Grundgesetz geschrieben werden muss. Also Verteidigung muss nur mit 1% des Bruttoinlandsprodukts im Haushaltsplan quasi stehen, der Schuldenbremse unterliegt. Und der Rest, der für die Verteidigung ausgegeben wird, wenn man das 3%-Ziel oder 2%-Ziel, was auch immer hat, dann sind das eben zwischen 1 und 2% des BIP zusätzlich, was für die Zahlungsfähigkeit überhaupt kein Problem ist, das würde dann oben drauf kommen und nicht angerechnet werden.
Aber das ist ja auch, das sind ja haushaltspolitische Tricks, also das ist ja Schwachsinn.
Alles ist Trick.
Ja, natürlich.
Deswegen, also ich halte das schon für eine vernünftige Sache, weil man dann eben nicht jedes Jahr, also wenn man das jetzt für immer reinschreibt, dann muss man nicht jedes Jahr neu verhandeln. Also das ist insofern schon eine ganz gute Regelung, dass man nicht jedes Jahr neu verhandeln muss, um die, noch eine Milliarde und dann gibt es wieder eine Nachtsitzung und so. Das war ja das von der Ampelkoalition. Wenn man jetzt aber erlaubt, die Verteidigung ist ein spezieller Haushaltsposten, der der Regel nur zu einem kleinsten Teil unterliegt, dann glaube ich, dass man auch in Zukunft gut den Verteidigungshaushalt aufstellen kann. Also das ist erstmal das, was jetzt geplant ist. Mhm. Und jetzt sagt natürlich die Linksfraktion, die es ja im alten Bundestag gar nicht gab, sondern nur eine Linksgruppe ist, die sagt, Schuldenbremse wollen wir gern aufweichen, aber das Einzige, wofür wir es nicht aufweichen wollen, ist eben die Verteidigung. Und das könnte eben knifflig werden. Und das ist der Grund, warum sie den alten Bundestag nochmal zusammenrufen. Das ist ja, wie gesagt, jetzt eine Diskussionsdynamik, die man noch nicht allzu lang abwarten darf, weil wir ja nur noch ungefähr 2 Wochen Zeit haben, oder anderthalb Wochen, nee, 2,5 Wochen bis 24. März, bis man das machen darf. Und ich bleibe bei der Prognose, dass man es am Ende doch nicht in der Form machen wird, wie man es jetzt vorhat.
Ja, aber was mich jetzt war, also jetzt so 400 Milliarden für die Bundeswehr hin und her, darüber kann man diskutieren, das ist ja eine reine politische Meinung, wir müssen aufrüsten, wir sollten nicht aufrüsten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird ja eh alles für die Ukraine ausgegeben, das kriegen ja alles die Ukrainer, also es riecht eigentlich Zelensky persönlich für den Aufbau seines Palastes, aber 500 Milliarden für die deutsche Infrastruktur, das klingt ja erstmal viel, so. Mhm. Das ist aber für die nächsten 10 Jahre, so, das sind also pro Jahr 5 Milliarden. Pro Bundesland, also wir haben ja 16 Bundesländer, jetzt gehen wir mal vom Gießkannenprinzip aus, pro Bundesland sind es dann, wenn es durch 16 teilt, sind es...
Ja, man teilt es ja nicht. Ich würde es mal pro Einwohner, da kann man vielleicht, weil wir haben ja Länder mit mehr und mit weniger Einwohnern. Du kannst ja nicht Bremen das gleiche geben wie Nordrhein-Westfalen.
Wieso nicht?
Obwohl die wahrscheinlich denselben Schuldenstand haben, die beiden
Länder. Ich gehe davon aus, ja. Nein, aber das heißt, es kommt einzelnen Infrastrukturmaßnahmen so gut wie gar nichts so gut. Da bleibt ja unten letztendlich nichts über. Und das zweite Ding ist, wer soll das machen? Also es gibt ja alleine Magdeburg 3 Brücken, die saniert werden müssen. Aber wer soll denn das machen? Wir haben da keine, also ja, ich weiß, im Bausektor geht es gerade runter, haben wieder ganz viele Baufirmen pleite gemacht und so. Aber es sind da einfach nicht mehr genug Leute da, die diese ganzen.
Ja, aber die Pleitewelle ist ja nicht deswegen, weil es keine Nachfrage gäbe, sondern weil eben der Bau von Seiten der Bürokratie so erschwert wird, dass Bauvorhaben oft sich nicht lohnen oder dass sie eben lang dauern und dadurch teurer werden und dann vielleicht, was weiß ich, dann platzt ein Projekt und man hat aber schon was investiert. Das sind die Gründe, nicht das, was gebaut werden müsste, ja, da müssten natürlich Leute da sein. Aber klar, das ist nie, also Geld ist nicht alles. Du kannst nicht mit einem Geldschein wedeln und sagen, ich will jetzt hier aber diese Brücke haben.
Genau, und das wird, glaube ich, ein Problem werden. Und was ich ja als ganz großes Problem sehe, wenn das jetzt alles nicht klappt, oder zumindest nicht schnell klappt, ich habe hier in einem Jahr und 2 Monaten Landtagswahl. Mhm. In einem Bundesland, wo die AfD bei der Bundestagswahl insgesamt etwas über 40% hatte. Und wenn die Mehrheitsverhältnisse so bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD nicht nur stärkste Fraktion, sondern die absolute Mehrheit im Sachsen-Anhaltischen Landtag hat, natürlich sehr groß. Mhm. Und wir wissen alle, dass hier keiner zur Wahl geht und nach Landesthemen wählt. Vor allem nicht in Sachsen-Anhalt. Warum? Weil es hier keine Landesthemen gibt. Hier wird nach Bundesthema gewählt. Hier wird gegen Ausländer gewählt. Hier wird gegen die da oben gewählt. Alles das, was man in einem Land Sachsen-Anhalt nicht entscheiden kann.
Sogar wir haben gegen die ARD, was ja auch ein Bundesthema ist, oder gegen das ZDF.
Ja. Genau. Wir haben der Bürgermeister von Jessen, bla bla bla, dieser AfD-Bürgermeister.
Ragun Jesnitz, ich kenne mich besser aus in deinem Bundesland als du.
Warst du da mal? Den Namen würdest du auch wieder vergessen wollen. Ich war da mal. Den haben die mit bundespolitischen Themen gewählt. Der hat gesagt, ich mache hier die Ausländer weg. Mhm. Und dann haben die den gewählt. Wobei, ich muss dazu sagen, da ist er sehr erfolgreich.
Und ich mache Frieden mit Putin. Das hat er wahrscheinlich auch noch angekündigt.
Genau. Ja, wobei mit den Ausländern, mit den Ausländern ist er sehr erfolgreich. Also in Ragun-Jesnitz ist der Ausländeranteil gleich null. Das liegt aber einfach da, dass es ein Dreckskaff ist und da keiner hin will.
Und dass da vorher gleich null war.
Das kommt noch dazu.
Ja, also das ist natürlich klar, dieses Sondervermögen klingt gut und dann halt, das ist ja bei der Bundeswehr genauso gewesen, bis da mal die erste Bestellung getätigt wurde aus den 100 Milliarden 2022, ich glaube Ende des Jahres 2022 waren glaube ich 1% der Ausgaben schon geplant. Und das in der Zeit der großen Inflation, also das waren dann gar nicht mehr 100, sondern weit unter 90 jetzt gemessen an dem, und das ist natürlich auch die Frage, im Grundgesetz steht halt 100 Milliarden und das steht ja da für immer. Wenn da jetzt in 100 Jahren einer das Grundgesetz liest und denkt, oh, da wurde ja irgendwann mal irgendwann 100 Milliarden ausgegeben für Verteidigung, das ist aber nicht viel.
Würde ja, man genau, das denken. Sind umgerechnet dann 12,50 Euro.
Ja. Also deswegen wäre Schnelligkeit eben immer gut. Und der Vorteil auch bei einem Sondervermögen ist, dass man nicht auf diese Jährlichkeit angewiesen ist. Natürlich kann man das so gestalten, wie man will, aber grundsätzlich ist die Ermächtigung ja erstmal für das Sondervermögen als Gesamtheit. Wie der Staat es dann im Einzelnen verausgabt, ist aber nicht mehr daran gebunden, dass man sagt, oh, das muss aber noch dieses Jahr raus oder fällt dann zurück an den Staat. Und das will man ja nicht. Man will ja Geld. Dass man beschließt, will man ja ausgeben. Und das bringt ja niemandem was, wenn man das dann, oh, jetzt haben wir es gespart, jetzt kriegen wir es wieder. Also Sondervermögen hat gewisse Vorteile, ist aber natürlich, wie du sagst, ein Trick. Ja? Und wenn zu viele Sondervermögen, ich habe letzte Folge gesagt, es gibt ungefähr 30 Sondervermögen, im Wert von selber schon mal knapp 900 Milliarden Euro. Und jetzt kommt dieselbe Summe nochmal obendrauf, beziehungsweise je nachdem, wie man das dann sich rechnet. Und dazu kommt ja der Gesamtschuldenstand, der liegt ja bei etwa 1,8 Billionen. Das heißt, die Hälfte dessen, was da ist, kommt nochmal obendrauf, das anderthalbfache an Schulden. Das muss man sich halt überlegen, aber die meisten Ökonomen sagen, das ist verkraftbar, weil es eben verglichen mit allen anderen Ländern, die mit Deutschland vergleichbar sind, weniger ist. Der Schuldenstand liegt ja bei ungefähr 60% des BIP, je nach, im Moment ein bisschen höher, weil die Wirtschaft so schlecht ist, aber da kann man auch mehr verkraften, weil die anderen, also laut EU sind nur 60% erlaubt, aber Die anderen verkraften ja auch seit Jahrzehnten mehr. Also insofern, es sind wirklich gute Schritte und man beeilt sich jetzt auch, weil es ja auch die Notwendigkeit dafür gibt, haben wir ja auch gehört aus Washington. Und deswegen, ja, ganz gut. Ich habe nur eine kleine Korrektur anzubringen. Ich habe mich geirrt in der Höhe des Gesamtbundeshaushalts. Ich hatte von einer Billion gesprochen, also die Hälfte stimmt. Also sind knapp 500 Milliarden. Der Rekord war 2021 mit 557 Milliarden.
Das
war
ja echt auch, nur, ja?
Genau, also was heißt nur, ist schon eigentlich auch recht viel.
Na, wenn ich überlege, dass so eine Kackgemeinde wie die Egener Mulde zum Beispiel, die hat insgesamt, glaube ich, ein Haushaltsaufkommen von 10, 15 Millionen, da finde ich jetzt 500 Milliarden nicht gerade viel.
Ja, ja, aber das ist ja nur das, was der Bund hat. Die Länder wiederum haben ja ihren eigenen Haushalt und der würde ja auch zum Schuldenstand dazu zählen. Was noch ein Seitenaspekt davon ist, die Bundesregierung möchte auch den Ländern erlauben, mehr Schulden aufzumachen.
Und zwar ohne irgendwelche Bedingungen, ne?
Naja, weiß ich nicht genau, aber das Problem ist, die Schuldenbremse steht ja in fast allen Landesverfassungen drin. Also ich glaube, 12 von 16 Ländern haben diese Schuldenbremse in ihrer eigenen Verfassung selber beschlossen im letzten Jahrzehnt und das kann der Bund gar nicht aufheben. Das müssen die selber machen und das wird dann in jedem einzelnen Bundesland, vor allem dann, wenn die FDP ein Wörtchen mitredet, nochmal schwierig.
Ja gut, aber das Argument ist ja jetzt quasi nichtig.
Naja gut, die regiert ja noch irgendwo. Wo regiert sie denn noch? Oder Man braucht sie für die Zweidrittelmehrheit. Also das ist tatsächlich
Also im Landtag von Sachsen-Anhalt regiert sie, ja gut, im Land Sachsen-Anhalt regiert sie mit, aber das auch nur noch bis nächstes Jahr.
Dann naja, fliegt sie. Aber also die Länder dürfen halt 0%, haben eine Schuldenbremse von 0% und der Bund hat ja 0,35. Das ist vollkommen irre, mal 2009 irgendwie errechnet worden. Das ist jetzt die heilige Zahl, an die wir uns halten müssen. Das ist von Anfang an viel zu niedrig eingesetzt worden und bei den Ländern sind es eben null, weil man die Erfahrung mit Ländern zum Beispiel wie Sachsen-Anhalt oder Bremen oder Berlin gemacht hat.
Die können halt nicht mit Geld umgehen.
Warte mal, das
interessiert mich jetzt aber gerade wirklich mal. Wo regiert denn die FDP noch mit? In Rheinland-Pfalz auf jeden Fall, da haben wir sogar diese Ampel. Ja. Wir hatten halt neulich jemanden aus Rheinland-Pfalz im Publikum sitzen und sagen, Mensch, Sie haben ja die Ampel auch schon seit 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob 20 Jahre stimmt, aber ich habe das jetzt so grob in Saal schon so abgewunken und angefangen zu weinen. Also so, da haben wir die FDP mit. In NRW ist sie, glaube ich, auch noch mit dabei, ne?
In NRW ist sie nicht dabei, das sind die Grünen und die Union, also Union und Grüne.
Haben wir Schwarz-Grün in NRW, ja?
Ja.
Herr Wüst. So. Hamburg nicht, Niedersachsen nicht.
Nee,
Schleswig-Holstein nicht, im Osten gar nicht.
Nee. Also eigentlich nur noch in Rheinland-Pfalz.
Halt in Sachsen-Anhalt. Mit der,
ja. Ja, aber wie gesagt, Zweidrittelmehrheit ist ja dann gerade in Ostbundesländern, aber gut, da ist die FDP ja auch nicht mehr vertreten.
Wollte ich gerade sagen, da spielt die FDP für eine Zweidrittelmehrheit auch überhaupt
also,
keine Rolle.
Also das ist alles, wie gesagt, Sache der einzelnen Landesregierungen und es wäre ja auch vernünftig, die wieder rauszuschreiben. Also tatsächlich muss man jetzt zugeben im Rückblick, dass es ein Irrweg war, diese 0% zumindest. Klar kann man über eine Schuldenbremse nachdenken, aber dass 0% einfach zu wenig sind.
So. Naja, Moment, ich habe das ja, das ist ja wie so eine Selbstverpflichtung. Ich habe ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du noch ein Sparbuch hast?
Ich glaube, ich habe noch eins. Das läuft so mit 5 Euro irgendwie, aber es hat
ich habe überhaupt eins.
Keine Funktion, ja?
Ja, ja. Ich habe eins und da überweise ich auch jeden Monat Geld drauf, weil wenn ich mal Geld brauche, dann muss ich ich habe auch ein Tagesgeldkonto, aber das kann ich online machen, weißt du? Setze ich mich an den Computer und denke, ach scheiße, brauchst du mal 500 Euro? Dann gehe ich an mein Tagesgeldkonto und überweise mir 500 Euro. Auf meinem Sparbuch ist aber wesentlich mehr drauf, weil, um an dieses Geld ranzukommen, muss ich zur Sparkasse gehen. Und diese Überwindung ist natürlich, und da überlegst du ja dreimal, ob du die Kohle wirklich brauchst oder ob du es irgendwie anders hinkriegst. Das ist so. Das ist für mich so eine eingebaute Selbsthürde.
Bist du denn so einer, der mit Geld grundsätzlich eher nicht umgehen kann?
Naja, doch schon, darum habe ich das ja.
Aber du musst dich selber beschränken durch diesen Gang zur Sparkasse, den du aus allen Gründen nicht machen willst.
Genau, also so ein Sparbuch kostet ja nichts. Insofern ist es nicht schlimm, wenn man es hat. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ja, manchmal hat man doch so einen Flitz und so denkt so, ach scheiße, das wäre jetzt gut, wenn man das hätte oder so.
Ja, also, aber die Taktik, die kenne ich noch nicht. Ist das dann noch so, dass in der Filiale so eine ältliche Angestellte dann das Sparbuch in eine elektrische Schreibmaschine einspannt und da dann nachträgt, was abgehoben wurde oder raufgepackt? Ist das noch mit so einer Schreibmaschine?
Fast. Nee, es ist mit dem Drucker. Also es wird am Computer gemacht und da wird aber das Sparbuch in den Drucker gesteckt.
Okay, und der sieht also dann, wo Prinzip, die letzte Zeile, ja. Weil in der Schreibmaschine sah man genau. Ja selber, wo die letzte Zeile war und hat dann je nach Präzision irgendwie, also es war nicht immer alles ganz einheitlich Blocksatz, sondern es war immer ein bisschen skurril.
Genau, diese Sparbücher haben ja auch hinten schon so Magnetstreifen drauf, wie auch diese EC-Karten, haben die auch so Magnetstreifen, diese Sparbücher. Und ich vermute, das Computerprogramm von meinem Konto, also es ist ja dieses eine Konto, weiß, wo letztes Mal die Zeile gemacht wurde. Also so ein Sparbuch ist ja auch ewig nicht nachgetragen. Also dadurch, dass da zum Beispiel jeden Monat was drauf geht, also so per Dauerauftrag, ja. Muss das Sparbuch auch manchmal einfach nachgetragen werden.
Dann wenn du dann so, hingehst, dann musst du erstmal das abgeben und dann muss erstmal 10 Minuten was draufgedruckt werden.
Genau. Ja, die muss dann das wieder rausziehen, umblättern, nächste Seite bedrucken lassen, rausziehen, umblättern, nächste Seite bedrucken lassen. Mir ist es schon mal passiert, dass ich hingegangen bin. Dann haben umblättert, dann war das Sparbuch voll, habe ich ein neues gekriegt, dann hat die weitergedruckt und dann habe ich noch ein neues gekriegt.
Wie lange warst du denn da nicht?
Das hat doch mindestens 3 oder 4 oder 5 Jahre oder so.
16 Seiten oder so.
Ja, keine Ahnung, ich war halt ewig nicht da.
Ja, das sind ja schöne Geschichten aus dem Leben, die unsere jüngeren Hörerinnen jetzt vollkommen verstören, weil wir überhaupt, also.
Da wir aber keine jüngeren Hörerinnen haben, ist es ja insofern.
Ja, das stimmt auch wieder. Nee, ich mochte das damals noch am Weltspartag. Da lacht man heute auch. Also Weltspartag
existiert Moment, ja nicht. Nö, auch da gehe ich mit meinen Kindern noch hin. Echt? Ich bin wahrscheinlich ein viel größerer Spießer als du.
Gibt es da noch die Kuscheltiere und die nicht funktionierenden
Wobei,
Spielzeuge?
Es heißt jetzt allerdings Weltsparwoche, weil ich auf dem Land lebe und die Sparkassen hier bloß noch quasi einmal die Woche aufhaben und dann regeln dreimal. Und da, wenn der Weltspartag da auch zufällig auf den Schließtag fällt, da macht man jetzt Weltsparwoche.
Und da wird nicht für die Woche speziell der Schließtag geändert, sondern...
Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Da gibt es Kuscheltiere und Puzzle und Sparschweine und...
Ja, also liebe Leute, das war früher eine ganz lustige, bunte Bankenwelt als Kind, die man entdecken konnte. Und man konnte ja tatsächlich noch was sparen bzw. noch Zinsen kriegen. Das war eine schöne Zeit.
Genau. Moment, bist du ein Fan von Zinsen?
Ja, klar.
Ich halte das für kompletten Schwachsinn.
Naja, also das ist ja immer die Zinsen werden ja vorgegeben von der Europäischen Zentralbank und je nachdem, was man will als Bank, die ist ja unabhängig, also die Staaten haben da eigentlich nichts mitzureden, macht man die Zinsen entweder hoch, wenn man sagt, die Leute sollen halt, also, oder ja, was auch immer, aber man macht sie meistens dann niedrig, wenn man sagt, die Leute sollen ihr Geld ausgeben und nicht sparen. Genau. Und das hat man ja nun seit der Finanzkrise gemacht, dass die Zinsen grundsätzlich niedriger sind als die Inflation. Und das war früher anders. Da gab es immer, also konnte man Geld liegen lassen und kriegte immer am Ende mehr, also vom Wert her mehr als es war. Und heute kriegt man weniger. Das ist natürlich auch, finde ich auch.
Was ich aber völlig okay finde.
Wieso? Nee,
ich finde es okay, weil ich bin ja so ein Typ, also ich Geld halte ich ja. Naja, was habe ich? Also ich bin nicht dafür, Geld zu sparen. Also eine gewisse Grundsumme, klar, ein paar Rücklagen braucht man, das ist völlig okay, aber ich bin ja sowieso ein großer Verfechter, also ich persönlich halte Geld ja auch nur für eine Zwischenlösung.
Das klingt ja revolutionär.
Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben, wahrscheinlich nicht, aber.
Wieso? Was kommt danach?
Das ist nicht revolutionär, das ist logisch.
Was kommt danach?
Ich weiß nicht, also wir werden sich in den nächsten... die Grundeinstellung, dass Bedürfnisse anders zu regeln sind oder das Geld so stark virtualisiert ist, dass es nicht mehr regulär stattfindet.
Ja, gut.
Bei ganz vielen Sachen,
wie das Geld
die du heute
ist, ob
hast,
es
weißt
gedruckt
du gar nicht
ist, oder
mehr, was das kostet.
Entschuldigung, wir haben hier ein gewisses Delay, bitte tut uns leid. Aber ob das Geld jetzt gedruckt ist oder ob es virtuell ist, das ist ja egal eigentlich, oder?
Ja, aber der Blick ins Portemonnaie ist schon leichter als zum Beispiel der Blick aufs Konto.
Mhm.
Und du hast ja auch ganz viele Sachen heutzutage, die werden einfach abgebucht. Hast du Einzugsermächtigungen laufen bei den Berliner Gasbetrieben und
ja,
so?
Ja, also klar, so, man muss schon auch aber trotzdem ein Auge drauf haben, was da abgeht, also vom Konto.
Ja. Also ich habe das, also ich mache das dann so einmal im halben Jahr oder so und kontrolliere es und ich stelle fest und so, mal. Aber man hat so einen anderen Umgang mit, also dadurch, dass wir selbstständig sind, haben wir wahrscheinlich noch einen etwas genaueren Blick darauf, weil wir ja manchmal auch Monate haben, wo es halt nicht so gut läuft und so, und da muss man dann wieder gucken, muss man schieben, wo packt man sich was hin, das, man weiß ja inzwischen auch bei der Erfahrung, die wir haben, in welchen Monaten läuft es gut, in welchen Monaten läuft es schlecht, und da muss man dann drauf sparen, da muss man für die Steuer sparen zum Beispiel, was ja der normale Angestellte gar nicht muss, sondern der kriegt ja jeden Monat einfach seine Einkommenssteuervorauszahlung vom Konto mit abgebucht, das ist ja über die Hälfte vom Geld, was da nur an den Staat geht. Und das mögen wir zum Beispiel, wir machen das ja freiwillig. Mhm. Ich weiß nicht, du warst schon vermutlich einmal im Vierteljahr. Zahlen wir eine sogenannte Einkommensteuervorauszahlung. Und dann wird am Ende des Jahres geguckt, ob das gereicht hat. Und all das sind so Sachen, die man kalkulieren muss. Aber das ließen halt wir als selbst. Aber ich glaube, als normaler Angestellter, wenn bestimmte Dinge einfach laufen, selbst wenn du deine Einkäufe so einigermaßen im Griff hast, weißt du ja, was am Ende des Monats so über. Also das heißt, dieses ganze Konzept, ich habe jetzt noch 5 Euro, was kann ich mir davon leisten? Das wird immer mehr ins Hintertreffen geraten. Und gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir waren ja mal ein Hochlohnland, dann wurden wir in den 90er Jahren ein Niedriglohnland. Und wir steigern uns jetzt ganz langsam wieder in Richtung Hochlohnland. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel in der Gastronomie Pauschalkräfte ganz schwer kriegen. Weil einfach ganz viele junge Studenten sagen, ich gehe doch nicht für 13, 14 Euro pro Stunde in der Gastronomie arbeiten, wenn mir, was weiß ich, eine Elektrobude oder so für Fegen 20 Euro bezahlt. Mhm. Ja. Also das heißt, diese ganze Mindestlohnerhöhung, mit denen zum Beispiel jetzt die SPD gerade kommt, halte ich persönlich für kompletten Schwachsinn. Weil, wer noch Leute findet, also toi, 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 wer noch Leute findet, die für einen Mindestlohn arbeiten.
Genau, das ist natürlich dann die natürliche Preisregulierung. Wenn es das nicht gibt für 14 Euro, dann muss man mehr zahlen, ist ja klar. Naja, aber wir schweifen tatsächlich ein bisschen ab. Aber ich finde es jetzt interessant, diese Geldtheorie, dass du sagst, es wird immer unwichtig. Ich glaube, es wird immer wichtiger, beziehungsweise es bleibt immer gleich wichtig, weil stell dir mal vor, du würdest irgendwann im Bürgergeldamt sagen, oh, liebe Leute, wir haben uns überlegt, Geld ist doch nicht so wichtig, ihr kriegt jetzt keins. Dann hätte die AfD aber ruckzuck noch mehr Prozent.
Lustigerweise, auch das ist ja so ein, lustigerweise glaube ich, dass es Bürgergeld irgendwann nicht mehr geben wird, weil es nicht mehr nötig ist.
Wie bitte? Wo lebst du denn?
Nein, weil einfach es keine Arbeitslosen mehr geben wird. Weil wir ja so ein Fachkraft, also es wird immer Leute geben, die aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen nicht arbeiten können.
Oder weil sie einfach asozial sind und nicht
wollen. Naja, auch das.
Nee, natürlich aber das die sogenannten Totalverweigerer.
Ja, aber auch das wären weniger.
Nee, das sind mehr. Stell dir noch mal vor, die Wirtschaftswunderzeit, da gab es, glaube ich, zum Tiefpunkt gab es ungefähr 2% Arbeitslose. Das war sozusagen das, was natürlicherweise, auch wenn jemand einen Job wechselt oder irgendwo an, also es geht ja nicht auf null. Und damals waren 2% das absolute Minimum. Und heute würde man sagen, 5% ist Vollbeschäftigung, weil man diese Leute nicht in Arbeit kriegt, mit gut zureden oder mit was auch immer. Und das sind mehr als 2. Also damals herrschte vielleicht auch mehr Not, wenn man eben arbeitslos war, gab es weniger, verglichen mit einem bezahlten Job, gab es weniger Arbeitslosengeld. Und da haben eben, also insofern, ich glaube, die gegenteilige Theorie stimmt, dass wir in 30 Jahren haben wir 10% quasi unvermittelbare.
Ja, das weiß ich nicht, darüber können wir gerne streiten, das ist jetzt gar nicht das, worum es mir geht, sondern es geht darum, dass es kein Thema mehr sein wird.
Ich verstehe nicht. Also wir haben doch jetzt eine Krise nach der anderen. Und die wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitswelt oder auf die Wirtschaft insgesamt aus. Wie kann man denn sagen, in Zukunft wird alles toll sein, wenn jetzt gerade
in den letzten paar Jahren... Ja? Das habe ich nicht gesagt, sondern wir hatten hier im Osten, 20 Jahre lang im Prinzip eine Arbeitslosenquote von 50%. Mhm. Und da aber war
offiziell
sowas...
null.
Nein, nach der Wende.
Ach so, ich dachte, nee, aber in der DDR gab es ja eine verdeckte Arbeitslosigkeit, also man hatte den Job, aber man ging nicht hin oder man ging dann weg, um sich irgendwo anzustellen,
was einzukaufen. Das waren die Arbeitsscheuen, genau.
Nee, das waren die normalen Arbeiter, die ihren Tag irgendwie verbummelt haben, weil sie zum Beispiel kein Material hatten oder so.
Das kenne ich, ja.
verdeckt.
Nein, aber es geht mir jetzt um nach der Wende. Also es gab Zeiten, also das waren so ungefähr 5 bis 10 Jahre, wo wir wirklich hier eine offizielle Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt von 25% und eine verdeckte Arbeitslosenquote von 50%, wenn man Umschulungen, Kurzarbeit und den ganzen Scheiß mit einrechnet. Und da spielte sowas wie Hartz IV eben wirklich eine Rolle. Da war das ein politisches Thema, weil ganz viele unverschuldet halt da reingerutscht sind. Aber wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo niemand, und das meine ich jetzt, muss mir jetzt nicht FDP auf die Stirn tackern, sondern das weiß dir jeder nach. Also das ist ja sogar zwischen die Meinung der Bevölkerung. Mhm. Also, weil das Volk ja genau eine Meinung hat. Dass niemand mehr Hartz IV oder Bürgergeld kriegen muss, der es nicht will. Wer arbeiten will, der kann arbeiten. Vielleicht nicht in dem Traumjob, aber es ist sicherlich möglich. Wenn man dermaßen, wir haben ja keinen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Also vom Fachkräftemangel zu reden, wäre ja eine Unverschämtheit. Das ist ein Arbeitskräftemangel.
Ja, den gibt es ja auch noch dazu, den Fachkräftemangel.
Das kommt noch dazu, aber wenn wir einen Arbeitskräftemangel haben, haben wir logischerweise auch einen Fachkräftemangel.
Ja.
Und das heißt, es ist politisch nur noch ein Neidthema. So nach dem Motto, ja, wenn ich Hartz IV kriege, dann wieso soll ich. Und das stimmt tatsächlich in einigen Fällen auch. Mhm. Dass du sagen, du bist wahrscheinlich günstiger dran, wenn du zu Hause bleibst, als wenn du arbeiten gehst. Aber die Frage ist ja, warum gehst du arbeiten? Die meisten Menschen, die ich kenne, gehen gerne arbeiten. Unsere Angestellten zum Beispiel, die gehen gerne arbeiten. Ich gehe gerne, es klingt pervers.
Ja.
Aber mir macht das, was ich mache, tatsächlich Spaß. Mir macht das so einen Spaß, dass ich meine Arbeit nebenbei sogar noch umsonst mache. Jeden Donnerstag um 10.
Ja, also das, so soll es halt sein, ja.
Genau. Und das wird mehr.
Ehrlich, das glaube ich halt alles nicht. Du musst dir doch nur mal anschauen, wie viel Bürokratieaufwuchs die letzten Jahrzehnte passiert ist. Wir wollen Bürokratie abbauen. Was passiert? Es gibt eine neue Behörde mit 1000 Mitarbeitern, die dafür da sind, noch mehr zu kontrollieren, den Bürger noch mehr zu ärgern.
Bürokratieabbau zu kontrollieren.
Ja,
aber dafür brauchst du 1000 neue Leute.
Dem einzelnen Selbstständigen zum Beispiel, dem macht seine Arbeit oft gar keinen Spaß, zumindest der Teil, indem er mit den Behörden zu tun hat, weil es immer mehr ist. Kontrolle, Gängelung und so weiter. Und dann diese Leute, die selber nichts zustande bringen, sondern nur in Ämtern sitzen und dazu da sind, um andere zu kontrollieren und um sozusagen negative Energie in den Arbeitsmarkt zu bringen. Ich glaube nicht, dass das denen Spaß macht. Es sind Sadisten, dann dürfen sie den Job eigentlich gar nicht kriegen. Also das heißt, es gibt eine ganz große Kaste von Leuten. Ja, eine ganz große Kaste von Leuten, so diese Controlletti-Kaste, die für die das überhaupt nicht zutrifft. Und die werden mehr. Und ich glaube auch, dass die Große Koalition jetzt dafür sorgen wird, dass mehr Leute in diese Jobs kommen, als statt weniger. Natürlich, wir als Kabarettisten haben Glück, dass wir das, was wir, also da wäre man schon ziemlich dumm, wenn man Kabarettist ist und das nicht gerne machen würde. Es gibt eine Menge andere Jobs, die auch sehr viel Sinn ergeben und eben Spaß machen den Leuten, die sie ausüben und auch anderen Menschen, die damit zu tun haben. Also da hat man schon Glück. Aber ein Teil der Gesellschaft ist abgekoppelt vom Sinn von Arbeit. Das ist sozusagen das, was Marx früher gesagt hat mit der Fabrikarbeit. Und das ist aber heute ganz anders, weil das ja nicht die Leute ausbeutet, sondern die Leute wirken mit an der Zerstörung des Landes, indem sie andere sinnlos belästigen und ihnen den Staat auf negative Weise nahebringen. Aber wir schweifen tatsächlich viel zu weit
ab. Und vor allem, wir können es auch nicht beweisen, weil, wenn ich recht habe, leben wir beide nicht mehr, wenn das eintritt, was ich meine.
Ja, also müssen wir nochmal mit Elon Musk reden, dass wir uns da irgendwie hochladen lassen, unsere Gehirne, und dann klappt das schon.
So viel Speicherkapazität gibt es nicht. Also für einen von unseren beiden Gehirne würde es reichen, aber für beide keine Chance.
Stimmt, aber für Elons reicht es auf jeden Fall.
Oh, da reicht ein USB-Stick.
So, wir haben eins unserer nächsten Themen ist Bernhard Vogel. Was sagt dir Bernhard Vogel?
Da fragte mich meine Frau neulich, also als es den hörte, Bernhard Vogel im Jahr, jetzt vorgestern, wann ist er gestorben? Also weiß ich, aber
am
gemeldet
Sonntag ist er gestorben.
Ja, ich glaube, vorgestern wurde es gemeldet. Wer war das nochmal? Ich sage, das ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der es geschafft hat, in 2 deutschen Bundesländern Ministerpräsident zu sein. Was?
Und da darf ich dich sofort korrigieren, weil es nicht stimmt, beziehungsweise es gibt insgesamt 6 Personen, die in der Bundesrepublik oder in der Nachkriegszeit in 2 Ländern regiert haben. Damit sage ich Länder, nicht unbedingt Bundesländer, weil es teilweise vor der, also weil sozusagen die anderen fünf vor der Gründung der Bundesrepublik angefangen haben.
Okay.
Es gab ja Baden-Württemberg, das entstand aus drei Ländern, Württemberg, Baden, Württemberg, Hohenzollern und Baden. Und in zwei dieser Ländern, nämlich Württemberg, Baden, Württemberg, Hohenzollern, amtierten Ministerpräsidenten, die später dann das gemeinsame Bundesland regierten. Reinhold Mayer und Gebhard Müller. Genau, das ist ein unechter Fall. Dann gab es denselben Fall in Niedersachsen. Niedersachsen ist 1946 von den Briten gestaltet worden als Konglomerat aus den Ländern Hannover, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Oldenburg.
Moment, Schaumburg-Lippe ist ja nach NRW gegangen.
Nee, nur Lippe. Also tatsächlich, ja. das wird gleich noch wichtig. Also tatsächlich, und es gab in Hannover und in Braunschweig zwei Typen, die auch dann wiederum später in Niedersachsen regiert haben.
Aber auch das ist ein unechter Fall.
Ja, und dann gab es tatsächlich einen echten Fall, der nämlich sogar gleichzeitig in zwei Ländern regierte, nämlich Lippe und Schaumburg-Lippe, bis diese beiden Länder sich dann jeweils Niedersachsen bzw. Nordrhein-Westfalen anschlossen. Das war Heinrich Drake von der SPD. Also diese sechs Fälle gibt's, und Bernhard Vogel ist sozusagen der Einzige, der dann mehr als ein Jahr oder so in jedem Land.
Und alles, was du jetzt aber beschrieben hast, sind sozusagen Sonderfälle in den Nachkriegswirren, würde ich das jetzt mal ganz grob bezeichnen.
Ja, genau, aber
Bernhard Vogel war ein Mann, der einfach Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war, und zwar nach Helmut Kohl. Und zwar gar nicht so unerfolgreich und gar nicht so kurz. Also der war ein klassischer Landesvater, klassischer Ministerpräsident, ist dann. Das ist ja immer die Frage, wenn solche Leute in Ruhestand gehen, gibt es ja meistens Querelen. Also es gibt selten Fälle, dass Menschen freiwillig das Amt des Ministerpräsidenten abgeben, weil sie sagen, ach, ich bin jetzt 10 Jahre im Amt, jetzt kann es mal wer anders machen. Da ist ja immer irgendwas. Mhm. Rainer Haseloff zum Beispiel müsste ja jetzt eigentlich schon längst zurückgetreten sein. Der Mann ist jetzt seit 15 Jahren, also im nächsten Jahr seit 15 Jahren Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Er tritt aus zwei Gründen nicht zurück. Der eine Grund ist, weil sich die SPD aus irgendwelchen Gründen immer noch Hoffnung macht, den Ministerpräsidenten zu stellen bei der nächsten Landtagswahl, was natürlich totaler Käse ist bei 8%. Und die natürlich nie sagen, wenn ich jemanden mit Amtsbonus verhindern kann, dann mache ich das. Also Herr Haseloff, Sie bleiben bitte im Amt. Und der zweite Grund ist, wenn Rainer Haseloff bei der nächsten Landtagswahl nicht nochmal antritt, ja. Dann haben wir hier.
Gut, aber Sebastian, wir sind hier wieder in der Zeitschleife.
Ja, alles gut, du hast völlig recht.
So. Thema Haseloff ist in jeder anderen Folge zu hören. So, jedenfalls Bernhard Vogel.
Warte, dann lass mich bitte, dann lass mich wenigstens noch einmal den Namen Martin Kröber sagen. Und dann können wir uns gerne mit Bernhard Vogel beschäftigen.
So, das heißt, Bernhard Vogel ist wirklich der Schäuble der Länderebene, so kann man es sagen, weil er wirklich alles war. Er war tatsächlich sogar auch mal ganz kurz Bundestagsabgeordneter. 1965 sogar, also das ist jetzt fast, also es ist jetzt 60 Jahre her, muss man sich mal vorstellen. Und dann wechselte er aber nach Rheinland-Pfalz erst als Kultusminister im Kabinett Kohl. Und dann gab es die schöne Geschichte, dass unter Kohl waren die Kabinettssitzungen ja gern auch mal abends oder nachts bei geselligem Wein und so weiter. Und da gab es immer die Anekdote, dass er seinem Kultusminister, der war ja damals Mitte 30 oder so, befahl, machte af, was auf Pfälzisch heißt, tanz bitte auf dem Tisch. Und das musste der dann auch tun. Also ein bisschen, der hat seine Minister teilweise fast so sehr gedemütigt wie Donald Trump. Und also machte af. Und jedenfalls dann im Rheinland-Pfalz wirklich sehr lang regiert, 12 Jahre, und war zu der Zeit sogar auch zweimal Bundesratspräsident. Also die Bundesratspräsidentschaft rotiert ja unter den Bundesländern, und er hatte das Glück oder den Zufall, dass in seinem ersten Jahr im Amt und in seinem letzten Jahr dieses Amt auf Rheinland-Pfalz fiel. Später in Thüringen hatte er das Pech, dass es eben nicht auf seine Amtszeit fiel. Trat zurück, weil die CDU dann irgendwie, also auf einem Landesparteitag, wo sein Gegner zum Vorsitzenden gewählt wurde statt ihm, trat er dann auch als Ministerpräsident zurück. Und dann nach der Wende gab es in Thüringen den Fall, dass der damalige Ministerpräsident Duchatsch mit der Stasi irgendwas zu tun hatte, und er musste weg. Und Kohl sagte, ich habe hier noch einen, machte af und geh mal darüber nach Thüringen. Tatsächlich war das mehr oder weniger, kam das irgendwie auf ihn zu. Der war damals im politischen Abklingbecken schon. Er war Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung, was ja wirklich das Todesurteil für Politiker ist, die Stiftungen zu leiten. und hat diesen Vorsitz dann wieder abgegeben und ihn später aber wieder bekommen, am Ende seiner Amtszeit, also von 1992 bis 2003 dann nochmal in Thüringen amtiert.
Also immerhin nochmal 11 Jahre, was ja schon, also schaffen ja
genau,
viele.
Genau, also war auch insgesamt derjenige mit der längsten Ministerpräsidentenamtszeit mit Abstand. Also es gab keinen, der länger in so einem, auch nicht in einem einzigen Bundesland. In
auch Johannes Rau nicht? Der war ja
nein,
auch
nein,
ewig.
Der war 20 ungefähr, ja. Also tatsächlich wirklich eine Ausnahmepersönlichkeit.
Sind 23?
23,5 letztlich. Mhm. Also das wirklich kann man hier mal netterweise an den Herrn erinnern.
Und lustigerweise, das muss man ja auch dazu sagen, was Herr Vogel auch noch besonders macht, sein Bruder Hans-Jochen Vogel, genau. Seines Zeichens mit Oberbürgermeister von München und dann jahrelang SPD-Vorsitzender und sogar mal Kanzlerkandidat.
Genau. Und also auch für wenige Sekunden auch mal regierender Bürgermeister von Berlin als Insolvenzverwalter der abgewirtschafteten SPD, wurde dann durch Richard von Weizsäcker abgelöst. Das waren noch Zeiten. Genau. Und also Hans-Jochen war so geringfügig, ich glaube, ein Jahr älter als Bernhard und eben in einer anderen Partei. Und das ist eben auch extrem bemerkenswert, ja.
Genau. Und die mochten sich aber, glaube ich, trotzdem.
Ja, klar, natürlich. Die haben,
muss ja also nicht sagen.
Die hatten ja selten miteinander zu tun, weil tatsächlich so ein Bundestag, also Hans-Jochen war ja fast durchgehend eben im Bundestag, außer diesem Berlin-Ausflug. Und Bernhard fast durchgehend auf Länderebene. Also ich glaube, die sind sich politisch selten begegnet, aber also das waren wirklich zwei Profi-Politiker, die da auch kein Aufhebens drum gemacht haben.
Naja, und was man auch dazu sagen muss, was bei Bernhard Vogel halt zählt ist, und das ist ja immer für mich ein guter Ministerpräsident, weil also je tiefer du in der Ebene gehst, umso mehr wird es ja eher ein Verwaltungsratsvorsitzender als wirklich ein aktiver Politiker. Auf Länderebene, aber zumindest ist in der Zeit, man weiß ja immer nicht, ob er damit zu tun hatte, aber ist in der Zeit, wo Bernhard Vogel Ministerpräsident von Thüringen war, ist Thüringen halt zum wirtschaftlich stärksten Land der 5 neuen Bundesländer geworden. Du hast so Technologiezentren wie Jena zum Beispiel geschaffen. Erfurt ist eine der Städte im Osten, die immer so ein bisschen unterschätzt werden. Aber Erfurt ist wirklich, wirklich eine wirtschaftlich starke. Das heißt also, Bernhard Vogel ist ein Ministerpräsident, der einfach nicht aufgefallen ist und trotzdem lange im Amt war. Das ist für Ministerpräsidenten eigentlich ein gutes Zeichen.
Ja, das stimmt. Und diese ganzen Zugverbindungen, die ja dann auch irgendwie vor ein paar Jahren eröffnet wurden, also ICE zwischen Berlin und München, das wurde in seiner Amtszeit auch alles eingefädelt, dass das eben nicht über, also die Hauptstrecke geht ja über Erfurt und nicht über Leipzig. Also
genau, was eigentlich eine Unverschämtheit ist.
Ja, und was auch nicht ganz, also kürzer wäre es tatsächlich über Leipzig, die gibt es auch, aber diese schnelle Strecke ist die über Erfurt.
Genau. Das heißt, Gerhard Baum zum Beispiel ist ja vor 2-3 Wochen gestorben. Das sind ja alles so Politiker, wo man das tatsächlich so ein bisschen, also wo man wirklich selbst als Kabarettist sagt, ja, da kann man zumindest mal ein bisschen würdevoll drüber reden. Also zum Beispiel, als Westerwelle gestorben ist, ist es ja uns sehr schwer gefallen, auf der Bühne keine zynischen Kommentare zu machen.
Naja, der ist ja 2016 gestorben, da war er ja also auch zwangsweise eben nicht mehr im Bundestag wegen der Abwahl und da muss man ja, kann man ja schon auch über ihn würdevoll reden. Aber klar, wenn jetzt jemand.
Aber es würde halt keiner sagen, Mensch, ja, war okay, also die Lebensleistung von Westerwelle war insgesamt okay. Das kann man ja eigentlich nicht sagen.
Na, eigentlich schon.
Na, eigentlich nicht.
Also er hat ja, das ist ein bisschen wie Lindner, parallel zu Lindner. Der Westerwelle hat ja seine Partei in sehr hohe Höhen geführt, sogar noch höher als Lindner. 14,6% waren es damals. Und dann unter 5%, also beides war er. Schöner wäre natürlich die andere Reihenfolge gewesen, wenn dass es aufwärts geht. Und er war eben Vizekanzler, Außenminister, als solcher eben auch nicht so ganz mega erfolgreich, ja.
Guido Westerwelle ist der einzige Bundesaußenminister, der, soweit ich weiß, es geschafft hat, insgesamt in seiner Amtszeit unbeliebter zu werden, als er vorher war. Alle anderen
auf gar keinen Fall.
Nee, alle anderen Außenminister haben es geschafft, zumindest stabil zu bleiben. Oder überhaupt nicht aufzufallen, Hälften. Wie Klaus Kinkel zum Beispiel. Selbst als Klaus Kinkel Außenminister war, wusste ja keiner, dass er Außenminister ist.
Ja, auch nicht. Ja.
Genau.
Nein, also es gab zwei Hälften der Amtszeit von Westerwelle, nämlich die erste, wo er auch gleichzeitig Parteivorsitzender und Vizekanzler war und dann eine Wahl nach der anderen verloren hat. Und dann hat er es ja geschafft, diese Bürde auf Rösler, der als Gesundheitsminister dann ins Wirtschaftsressort gewechselt ist, Vizekanzler und Vorsitzender wurde. Und dann konnte Westerwelle quasi nur sein Außenamt verwalten. Und das war besser.
Was ja, aber tatsächlich er hat es insgesamt nicht geschafft.
Ja, was in die Zeit halt fiel, also was ihm immer anhaftete, war diese Enthaltung bei der Libyen-Intervention. Also genau. Wir erinnern uns, Das ging da, der arabische Frühling ging los im Februar 2011 und es war klar, Gaddafi massakriert sein eigenes Volk, beschießt die mit Raketen bei Demonstrationen und da muss jetzt schnell gehandelt werden. Mit Luftangriffen und die Italiener und die Franzosen, also seltsamerweise eigentlich die besten Ex-Freunde von Gaddafi, nämlich Sarkozy und Berlusconi, die gingen voran und im Weltsicherheitsrat gab es da eine Mehrheit, also ein Mandat, allerdings mit einer deutschen Enthaltung, das, was auf Westerwelle zurückzuführen war. Und die Merkel hat dem zugestimmt, hat dieser Enthaltung zugestimmt und da hätte man schon sagen können, das geht eigentlich nicht, weil da geht es wirklich gerade um eine akute Menschenrechtslage und der Typ muss einfach weg.
Ja, aber das meine ich nicht, sondern wirklich, also insgesamt, wenn man den Anfang seiner Amtszeit und das Ende seiner Amtszeit betrachtet, selbst Sigmar Gabriel hat es geschafft, im Amt des Außenministers beliebter zu werden als er vorher. Das ist jetzt bei Gabriel auch keine Kunst.
Ja.
Genau wie bei Annalena Baerbock zum Beispiel. Auch die hat es geschafft, im Amt der Außenministerin beliebter zu werden, als sie vorher war.
Aber Heiko Maas wiederum nicht. Heiko Maas war Justizminister, hat ordentliche Arbeit gemacht und dann Außenminister und hat zum Beispiel den Afghanistan-Abzug versemmelt oder war wahrscheinlich im Urlaub, was auch immer. Also das geht eben auch. Man muss schon auch in jedem Ressort Leistung bringen, sagen wir es mal so. Ja. Okay, aber das ist jetzt doch wieder auch eine Abschweifung, was nicht schlimm ist.
Nö.
Weil unser ganzer Podcast ja Abschweifung ist. Ich wollte noch zu Hamburg nachfragen, zur Hamburg-Wahl. Also da liegt jetzt das Ergebnis vor, das vorläufige amtliche Endergebnis, was am Montag ja nur ein sozusagen eine teilweise Auszählung war. Allerdings die Prozente sowie die Sitze ändern sich nicht. Das ist also schon mal gut geschätzt, gut ausgezählt worden zu Beginn. Die letzten paar Wahlen waren tatsächlich anders. Da gingen immer noch Sitze hin und her und es gab Veränderungen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also was auch noch dazu kam, war die sogenannte, das ist was Interessantes. Das kommt irgendwie auch den dummen Wählern auf halbem Weg entgegen. Es gibt die sogenannte Heilungsregel. Also zur Erinnerung, es gibt ein Stimmzettelheft, man hat 10 Stimmen. 5 für die Kandidaten im Wahlkreis. Und 5 für die Landesliste. Und auf der Landesliste gibt es die sogenannte Heilungsregel. Wenn man jetzt also zu blöd ist und einer bestimmten Partei 6 Stimmen gibt, weil die ja dann auch wieder irgendwie Kandidaten hat. Also man kann die Landeslistenreihenfolge auch verändern, indem man jemanden weiter unten ankreuzt. Es müssen aber höchstens 5 Kreuze sein. Wenn jetzt jemand 6 Stimmen für ein und dieselbe Landesliste gibt oder mehr, dann ist es nicht ungültig, sondern dann sagt die Heilungsregel, der Wählerwille ist klar, er will diese Partei mit allen Stimmen, die er hat. Er hat leider nicht so viele, wie er angegeben hat. Und deswegen kriegt er jetzt genau 5 Stimmen für diese Liste. Und diese, also das gibt es in anderen Bundesländern nicht, dass man sozusagen den Deppen nochmal einen kleinen Bonus gibt. Und dadurch wird die Zahl der ungültigen Stimmen ja auch direkt weniger. Also die Zahl der ungültigen Stimmen lag bei ungefähr 2% und die ist jetzt unter 1% gesunken. Also man kann sagen, es ist einerseits gut, weil mehr tatsächlicher Wählerwille zum Ausdruck kommt, aber andererseits ist es auch, zeigt es ja auch, dass dieses Wahlsystem einfach zu kompliziert und einfach unnötig kompliziert ist. Aber die Heilungsregel. Und letztes Mal war es so, das war diesmal nicht so, letztes Mal hatte die SPD also überdurchschnittlich stark von diesen Heilungsstimmen profitiert, was bedeutet, dass die SPD-Wähler beim letzten Mal besonders doof gewesen sind. Das ist aber diesmal nicht so.
Okay.
So.
Also alles beim Alten. Also es war vor der Wahl.
Alles beim Alten.
Es ist total krass. Es ist also nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis war alles beim Alten. Jetzt hat das amtliche Endergebnis bestätigt, dass das, was alles beim Alten war, bei alles beim Alten bleibt.
Genau, jetzt kommt noch das tatsächliche amtliche Endergebnis. Aber
das ist auch noch nicht aus, aber das wird bestätigen, dass alles beim Alten bleibt.
So. Ja, du bringst es wieder auf den Punkt. Sehr gut.
Genau. Das heißt, man könnte die Hamburg-Wahl mit einem einzigen Wort zusammenfassen. Langweilig.
Bitte hört die letzte Folge nicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Ja, so. Ja, dann hätte ich zum guten Schluss noch eine kleine Anmerkung. Donald Trump hat jetzt, also über den haben wir jetzt diese Folge nicht geredet, weil es irgendwie auch, ja, weil wir Detox machen wollten, aber er hat netterweise ein Dekret unterzeichnet, das Englisch zur Amtssprache der USA macht und hat gesagt, jetzt will ich es auch lernen.
Echt? Das hat er wahrscheinlich wieder nicht gemerkt.
Das war ein Gag.
Genau. Naja, aber er ist ja Deutscher. Oder wie er sagte, German blood, good stuff.
I have German in my blood. Ich habe Deutsch in meinem Blut.
So. Er ist ja gar nicht mehr Deutsch. Es ist auch völlig egal, der Mann kann gar nichts. Ich habe mir bloß immer überlegt, sind ja gerade diese in Chicago zum Beispiel gab es ja jetzt etwas größere Proteste und so. Und ich könnte mir ja vorstellen, wenn sich das ausweitet und wenn der Kollege Trump und vor allem Kollege Musk weitermacht, dann wird sich das auch ausweiten in den USA. Traust du ihm zu, das mit der Nationalgarde da reinzugehen? Ja schon, oder?
Ja, also wir erinnern uns an die Black Lives Matter Proteste 2020. Da hat er ja sogar den Weg zu einer bestimmten Kirche frei schaufeln lassen von der Polizei, um dort vor der Kirche eine Bibel hochzuhalten vor Kameras. Also der kann, klar, es ist sicher nicht ungefährlich da, bestimmte Demos zu besuchen.
Naja, und weil mein Bruder gestern noch im Auto meinte, ja, ich weiß, wir schweifen schon wieder ab, ich wollte eigentlich die Folge schon längst beenden, aber das interessiert mich jetzt tatsächlich doch noch, dass die jetzt anfangen, also wie gesagt, die Washington Post ist ja schon von Jeff Bezos gekauft worden, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, oder ich weiß es gar nicht, dass die jetzt anfangen, die Presse auszuschalten, so, und da habe ich mir gesagt, naja, nee, aber in Amerika ist das ja noch ein bisschen, also das heißt, wenn es unabhängig ist, es gibt in Amerika auch Journalisten, die sind unabhängig, weil sie unabhängig bleiben wollen und die gehen dann halt einfach irgendwo anders hin und so, das heißt, glaubst du, Trump würde auch Journalisten erschießen lassen?
Nee, also ja, erschießen, das ist ja immer, also Leute verurteilen lassen, das machen ja immer noch Gerichte, also da brauchen wir, glaube ich, keine Sorge zu haben, dass er sie erstmal verfolgen lässt von der Staatsanwaltschaft, deswegen hat ja Joe Biden auch viele Leute aus seiner Familie oder auch sein Umfeld präventiv begnadigt, obwohl die gar nichts angestellt hatten, weil die Angst da war, dass einfach gesagt wird, hier, was weiß ich, Joe Biden selber oder seine Frau oder so, die müssen jetzt verfolgt werden und das ist natürlich ja auch besorgniserregend, aber es ist schon so und das ist das Gleiche, was in der ersten Amtszeit galt. Gut, dass es dort passiert, weil der amerikanische Rechtsstaat oder die amerikanische Demokratie ist viel stärker als fast jede andere.
Glaube ich nämlich
vielleicht
auch.
Vielleicht mit Ausnahme der britischen oder der deutschen, dass man sagen kann, wenn da solche Idioten dran kommen, dann können sie eben nicht alles kaputt machen. Anders als in Ungarn oder in Polen, wo jetzt die Regierung immer noch damit beschäftigt ist, diese irregulären Gerichte irgendwie abzuwickeln. Das ist ja eine unglaubliche Herkulesaufgabe, die man vielleicht auch in vier Jahren gar nicht schafft.
Was ich total krass finde, ist, dass halt Tusk erstmal den kompletten öffentlich-rechtlichen Rundfunk auflösen musste. Weil das so, ja, das war so verstrickt, das war wie, als wenn das Haus, komm, lass es abbrennen, baue es neu. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber wir sind doch beide der Meinung, dass grundsätzlich ein Mord Donald Trump durchaus zuzutrauen ist.
Ja, oder irgendwie, dass jemand zu Tode kommt auf irgendeine Weise. Und laut oberstem Gericht ist ein Präsident für Sachen, die er als Präsident tut, nicht verantwortlich. Und er ist eben mit vielem auch ein Großmaul. Aber klar, wenn es eine Situation gibt, wo ihm irgendwas nützt, dass jemand stirbt oder so, dass Journalisten sterben, ist ja auch gutes Mittel von Autokratien oder Diktaturen oder so Halbseidenen, wie damals in der Slowakei unter Fico 1, ist ja auch ein Journalist ermordet worden. Ja. Und also der ist jetzt auch wieder dran, nach ein paar Jahren Pause. Ja, okay. Jedenfalls, das ist ärgerlich und wir beobachten trotzdem, wir schauen auf den Autounfall in Washington weiter,
genau.
Gebannt.
Genau.
Und dann wird's so, dann
wir machen eine Woche Pause. Ja? Ziemlich genau. Es gibt keine Sonderfolge am Montag. Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Da würde ich langsam in munteres Ministerraten einsteigen. Ich weiß, ich habe das letzte Folge schon mal gemacht. Ich weiß, es ist komplett sinnlos, aber ich liebe es.
Ja, ich würde dann vielleicht gucken, dass wir andere Themen nach vorne stellen. Mal gucken.
Wir werden es sehen. Bis dann,
Sebastian. Tschüss.